Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die neue Altersbeschränkung für das Präparat von AstraZeneca hat eine Diskussion über die Corona-Impfkampagne ausgelöst. Viele Bundesländer wollen das Vakzin derzeit nicht generell für alle Menschen ab 60 Jahren freigeben. Die Zahl der älteren Personen ohne Impfschutz sei noch zu hoch. Auch sehen Interessenverbände jetzt die Impfungen von jüngeren Beschäftigten gefährdet, etwa an Schulen und in Kitas.
Überall in den Impfzentren wird umorganisiert. Hier in Hamburg haben sie niemanden nach Hause schicken müssen, einfach umdisponiert. Die über 60-Jährigen bekommen AstraZeneca, die Jüngeren BioNTech.
Wir haben natürlich einen erhöhten Diskussionsbedarf und Beratungsbedarf bei denen, die AstraZeneca jetzt bekommen. Das kostet uns Zeit, ja, aber die Zeit müssen wir uns nehmen, um möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass dieser Impfstoff geeignet ist und auch den Schutz bietet, den sie brauchen.
Gestern Abend hatte die Kanzlerin schnell reagiert, bemüht, Vertrauen zurückzugewinnen, an einem Tag, der die Impfkampagne einmal mehr ins Stottern brachte.
Unter allen Abwägungen ist dies der Weg, der noch zu dem möglichst besten Vertrauen führt, auf dem Weg zu einer Verwendung von AstraZeneca, wenngleich ich die Verunsicherung nicht wegreden kann.
Bund und Länder folgten der Ständigen Impfkommission. Empfohlen wird AstraZeneca jetzt nur noch für über 60-Jährige, Verimpfung an Jüngere auf deren Risiko und nur in Absprache mit dem Hausarzt. Bis heute haben circa 9,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Erstimpfung erhalten. 2,8 Millionen wurden mit AstraZeneca geimpft. Ein Impfstoff, dem die Fachleute eine hohe Wirksamkeit zuschreiben, vor allem bei Älteren. Aber es sei eben um die Sicherheit der Jüngeren gegangen, verteidigt der Chef der Impfkommission die Entscheidung, nachdem es 31 Fälle von Hirnvenenthrombosen vor allem bei Frauen gab. Viele jüngere Erstgeimpfte fragen sich heute, was jetzt mit ihrer zweiten Impfung passiert.
Es kann wahrscheinlich so sein, dass man nach einiger Zeit eine weitere Impfung mit dem mRNA-Impfstoff empfehlen wird. Aber das ist noch nicht endgültig entschieden, weil wir hierzu noch einige Daten heranziehen werden.
Das wäre dann der mRNA-Impfstoff von Moderna und BioNTech. Aber erst Ende April gibt es Klarheit. Eine Klarheit haben die Hamburger heute, denn der Bürgermeister hat angesichts rasant steigender Corona-Zahlen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung bis zum 18. April verhängt. Und die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg sorgen sich, appellieren an die Länderkollegen, nicht länger zu diskutieren, sondern die Corona-Notbremse zu ziehen. Auch immer mehr Wissenschaftler und Mediziner fordern einen harten Lockdown, um die Wucht der dritten Pandemiewelle abzufedern. Und die Bundeskanzlerin? Die schuldet dem Land noch eine Antwort auf die Frage, wann und wie sie die Corona-Maßnahmen verschärfen will.
Die Infektionslage bleibt angespannt. 17.051 neue Corona-Fälle binnen eines Tages wurden dem Robert-Koch-Institut gemeldet. Das sind etwa 1.200 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gesunken. Sie liegt jetzt bei 132. Um die Impfkampagne zu beschleunigen, sollen nach Ostern bundesweit die Hausärzte eingebunden werden. Die Länder kommen mit dem Impfen derzeit unterschiedlich schnell voran. Am besten schneidet das Saarland ab, wo mehr als 13% der Bevölkerung eine Erstimpfung erhielten. Das Schlusslicht Sachsen mit einer Impfquote von 9,8%. Bayern liegt mit 11,6% im Mittelfeld. Dort kann man sich bereits seit heute auch bei vielen Hausärzten impfen lassen.
Hausarzt Wolfgang Ritter startet in seiner Praxis in München-Sendling am Morgen mit seinem ersten Patienten in die Corona-Impfung. Zunächst bietet der Mediziner ein kurzes Beratungsgespräch an.
Innerhalb von 48 Stunden, also 2 Tagen, setzt die Impfwirkung ein. Das heißt, viele Patienten kriegen einen Wehenarm. Sie können sogar ein bisschen Schüttelfrost bekommen, ein bisschen Fieber, nicht erschrecken. Das ist einfach das Immunsystem, was reagiert.
Viele Patienten hat das Hin und Her um den AstraZeneca-Impfstoff verunsichert. Genau von diesem Vakzin wurden gut 30.000 Dosen aus der bayerischen Notfallreserve an rund 1.600 bayerische Hausarztpraxen geliefert. Nach Ostern werden weitere 7.000 Praxen im Freistaat dazukommen. Viele Patienten warten schon lange auf ihre Impfung und sind erleichtert, endlich dran zu sein.
Von Anfang an wollte ich sie sofort. Ich wollte sie sofort. Weil ich weiß, das ist die einzige Möglichkeit, sowohl für mich als auch für die anderen, dass wir dieses verfluchte Ding stoppen.
Der bayerische Gesundheitsminister Holecek überzeugt sich später persönlich vom Impfstart bei den Hausärzten.
Ab der dritten Aprilwoche werden wir mehr Impfstoff haben und können dann schneller vorankommen. Ich wünsche mir, dass das sehr schnell geht. Also die Rollenverteilung ist klar. Europa und Bund haben den Impfstoff bestellt. Wir haben die Logistik aufgebaut und jetzt muss das rollen.
Und beim ersten Patienten des Tages hat das Vertrauen zum Hausarzt den Ausschlag gegeben. Er nimmt den AstraZeneca-Impfstoff. Den Piekser spürt er offenbar kaum.
Ja, will jetzt mal nichts mehr.
Der 83-Jährige freut sich jetzt auf einen Sommer, in dem nicht nur für ihn wieder mehr Freiheit möglich sein soll.
Zur Corona-Lage und dem Stand der Impfkampagne bringt das Erste heute ein ARD-Extra direkt nach dieser Tagesschau. Anders als die Ständige Impfkommission sieht die Europäische Arzneimittelbehörde EMA derzeit keinen Grund, den Impfstoff von AstraZeneca nur eingeschränkt zu nutzen. Die Prüfung von neuen Hinweisen auf die Gefahr seltener Blutgerinnsel dauere aber noch an, teilte die Agentur mit. Von solchen Fällen zeigt sich Großbritannien unbeeindruckt. Dort ist AstraZeneca seit knapp 3 Monaten durchgehend Teil der Impfkampagne. Inzwischen ist fast jeder zweite Brite mindestens einmal geimpft.
Heute Mittag vorm Lords, dem Londoner Cricketstadion, das derzeit als Impfzentrum dient. Geduldiges Schlangestehen für AstraZeneca. Für die erneuten Bedenken in Deutschland hat man hier wenig Verständnis. Totaler Blödsinn. Ich glaube, ihr Deutschen seid einfach nur neidisch.
Absolutely crazy.
Absolut verrückt. Das sind so wenige Fälle. Und der Impfstoff wirkt doch. Das ist auch die Linie der britischen Regierung. Obwohl auch hier nach insgesamt 13,7 Millionen verimpften Dosen 5 vergleichbare Fälle bekannt geworden sind, wird vorerst ohne Wenn und Aber weitergeimpft. Tausende von Leben haben wir hier so retten können. Und deshalb sollen die Leute auch weiterhin ohne Bedenken hingehen. Ich werde es auch tun. Ein kausaler Zusammenhang zwischen den Thrombosefällen und AstraZeneca sei außerdem nicht nachgewiesen, erklärte die britische Arzneimittelbehörde erst vor 2 Wochen. Wir haben die Risiken gegen die Vorteile des Impfstoffs abgewogen, vor allem die schweren Verläufe und Todesfälle dagegen gerechnet, die sonst eingetreten wären. Und haben klar festgestellt, dass die Vorteile die Risiken bei weitem übertreffen. Solange es keine klaren Nachweise eines Zusammenhangs gäbe, sehe sie keinen Grund, das so erfolgreiche Programm zum Stocken zu bringen. Das Vertrauen der Briten in AstraZeneca ist trotz der deutschen Bedenken weiter ungebrochen. Denn man spürt hier bereits den Erfolg des Impfprogramms. Seit fast die Hälfte der Briten ihre erste Dosis im Arm hat, sinken die Zahlen rasant. Und wenn das so weitergeht, dann winkt Mitte Mai ein endgültiges Ende des Lockdowns hier.
Am deutschen Arbeitsmarkt gab es trotz des Corona-Lockdowns und steigender Infektionszahlen eine Frühjahrsbelebung. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren im März 2.827.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. 77.000 weniger als im Februar, aber 492.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote lag bei 6,2%. Der Autobauer Daimler hat die Dividende für seine Aktionäre auf 1,35 Euro erhöht. Am Rande der heutigen virtuellen Hauptversammlung gab es Kritik an der Entscheidung. Die Bundesagentur für Arbeit habe für zehntausende Daimler-Beschäftigte Kurzarbeitergeld gezahlt. Außerdem habe der Autobauer von staatlichen Kaufbeihilfen für Elektro- und Hybridfahrzeuge profitiert.
Einen Lockdown für Dividenden, das fordern Sie, die Demonstranten auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Die angekündigte Ausschüttung des Daimler-Konzerns von 1,4 Milliarden Euro an seine Anleger, in Ihren Augen unmoralisch.
Wir wollen eine gesetzliche Regelung, die es Unternehmen unterbindet, jetzt gerade Dividenden auszuschütten, wenn sie Staatshilfen bekommen haben. Wir wollen einen Lockdown für Dividenden.
Tatsächlich hat der Daimler-Konzern im Frühjahr 2020 mit Beginn der Corona-Pandemie einen Großteil seiner Belegschaft in Kurzarbeit geschickt und so etwa 700 Millionen Euro an Personalkosten gespart. Kurzarbeitergeld aus der Arbeitslosenkasse, Und dennoch eine Gewinnausschüttung für Aktionäre?
Der Daimler-Konzern und das Management will Zuversicht und Stärke ausstrahlen und muss Zuversicht und Stärke ausstrahlen. Wenn der eigene Konzern zu günstig an der Börse bewertet ist, dann erhöht das das Risiko von Übernahmen.
Für das Jahr 2018 fiel die Dividende mit 3,25 Euro weitaus höher aus. Für 2019 fiel sie im Zuge der Sparmaßnahmen des Konzerns dann auf 90 Cent. Nun steigt sie erneut, wenn auch auf ein vergleichsweise niedriges Niveau. Bei der heutigen Hauptversammlung kündigte Vorstandsvorsitzender Ola Källenius an, Daimler werde an seinem Sparkurs festhalten. Zu der Kritik an der Dividendenausschüttung äußerte sich Källenius heute nicht.
US-Präsident Biden will ein 2 Billionen Dollar schweres Konjunkturpaket auf den Weg bringen, um die Wirtschaft zu stärken und die Infrastruktur im Land zu modernisieren. Wie das Weiße Haus mitteilte, soll knapp ein Drittel des Geldes in die Erneuerung von Verkehrsnetzen fließen. Finanziert werden soll das Konjunkturpaket über eine Anhebung der Unternehmenssteuer. Diesbezüglich wird jedoch Widerstand seitens der Republikaner erwartet.
Geld für Straßen, marode Brücken, die veraltete Strom-, Wasser-, Gasversorgung, den Breitbandausbau. Bidens Infrastrukturprogramm wird sehr konkret im Leben der US-Bürger spürbar sein, wenn es denn durchkommt. Die Republikaner kündigten bereits an, nicht mitmachen zu wollen.
Das ist kein Infrastrukturprogramm, sondern ein trojanisches Pferd. Es nennt sich Infrastruktur, aber eigentlich geht es nur darum, neue Schulden zu machen und massiv die Steuern für unsere Wirtschaft zu erhöhen.
Pittsburgh, eine alte Stahlarbeiterstadt, die mit dem Strukturwandel kämpft. Hier wird Biden heute seinen Plan vorstellen. 2 Billionen Dollar wird der umfassen, umgerechnet etwa 1,7 Billionen Euro. Im Kongress wird Biden dafür wohl auch Zustimmung von Republikanern brauchen. Seine Sprecherin erhöhte am Morgen den Druck. Denken die Republikaner etwa nicht, dass wir in die Infrastruktur investieren sollen? Wollen sie die hohe Arbeitslosigkeit akzeptieren? Die Tatsache, dass viele kein schnelles Internet haben? Falls nicht, lasst uns zusammenarbeiten. Es wäre das größte Konjunkturprogramm in der Geschichte der USA. Finanziert werden soll es unter anderem durch die Anhebung der Unternehmenssteuer.
Bidens Devise lautet ganz klar mehr Staat. Das ist durchaus umstritten, auch bei vielen Bürgern in den USA. Doch Biden scheint fest davon überzeugt, wenn die Menschen im Land eine bessere Infrastruktur haben, mehr Geld in der Tasche, dann werden sie das am Ende mehrheitlich doch gutheißen.
Der in einem Straflager inhaftierte Kreml-Kritiker Nawalny ist nach eigenen Angaben in einen Hungerstreik getreten. Er wolle auf diese Weise medizinische Hilfe einfordern, teilte Nawalny auf seinem Instagram-Profil mit. Er habe seit Tagen starke Schmerzen im Rücken und ein Taubheitsgefühl in den Beinen. Zudem werde er mit Schlafentzug gequält. Nawalny war nach einer Vergiftung in Deutschland behandelt und bei seiner Rückkehr nach Russland zu 2,5 Jahren Lagerhaft verurteilt worden.
Der internationale Strafgerichtshof hat den früheren Präsidenten der Elfenbeinküste Gbagbo endgültig vom Vorwurf der Verbrechen gegen die Menschlichkeit freigesprochen. Die Richter folgten damit dem Urteil der ersten Instanz. Dem heute 75-jährigen Gbagbo war vor 10 Jahren als erstem Staatschef überhaupt in Den Haag der Prozess gemacht worden. Der Vorwurf, er sei für Gewaltexzesse mit 3000 Toten nach seiner gescheiterten Wiederwahl im Jahr 2010 verantwortlich, ließ sich nach Meinung der Richter jedoch nicht belegen.
Und hier die Lottozahlen. 1, 12, 16, 24, 31, 48, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 1. April.
Unser wetterbestimmendes Hoch schwächt sich ab. Von Nord nach Süd wird es schrittweise wieder kühler. Heute Nacht breiten sich von Norden her bis zu den Mittelgebirgen Wolken aus. Zwischen Nordfriesland und Brandenburg sind ein paar Tropfen möglich. Morgen wird es in der Südwesthälfte wieder oft sonnig, sonst zum Teil wolkig, mit einzelnen Schauern im Nordosten, später auch über den Mittelgebirgen und am Alpenrand. In der Nacht Abkühlung bis auf 2 Grad in Tal- und Muldenlagen. Morgen an den Küsten nur 7 bis 9, im Südwesten nochmal bis zu 26 Grad. Am Freitag Sonne, Wolken, im Norden ein wenig Regen, an den Alpen örtlich Gewitter. Am Samstag in der Mitte und im Osten zeitweise wolkig, Richtung Erzgebirge Schauer. Sonntag im Norden ab und zu dichtere Wolken, sonst verbreitet sonnig.
Um 22.45 Uhr begrüßt sie Ingo Zamperoni zu diesen Tagesthemen. Auf der Intensivstation, wie Ärzte gegen die dritte Welle der Pandemie kämpfen, und Bazooka für Amerika, wie Präsident Biden die USA mit 2 Billionen Dollar zukunftsfähig machen will.